Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie herzlich beim Falter Radio begrüßen. Mein Name ist Eva Konzett und ich vertrete heute urlaubsbedingt Raimund Löw. Wir wollen sprechen über Belarus, besser bekannt noch als Weißrussland. Und dann weiß man eigentlich schon nicht mehr besonders viel über diesen Staat, irgendwo da im Osten bei Russland. Ein Staat mit einem komischen, autoritären Staatschef, der gerne in Camouflage auftritt oder in Militär-Gala-Uniform. Ein Kuriosum im besten Fall, aber mehr hat uns Belarus nicht wirklich interessiert in den letzten Jahren. Bis zu den Präsidentschaftswahlen jetzt im August. Staatschef Alexander Lukaschenko hat sie gefälscht, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja ist nach Litauen geflüchtet. Die Menschen protestieren zu Hunderttausenden in den Städten im ganzen Land. Das Regime hat mit brutaler Gewalt geantwortet. Und wir wollen die Frage stellen, was ist da jetzt los? Warum begehren die Belarussen jetzt auf? Und was bedeutet das für den politisch hochsensiblen Pufferraum zwischen Russland und der EU? Ich möchte darüber diskutieren mit dem Journalisten Ingo Petz. Er ist einer der erfahrensten Belarus-Berichterstatter im deutschsprachigen Raum. Mit Haut und Haaren in Belarus, wie er mir gerade gesagt hat. Herzlich willkommen, Herr Petz.
Ja, hallo.
Wir freuen uns sehr. Und mit Sven Gerst. Sie sind, Herr Gerst, Politologe vom King's College in Wien. In London. Sie sind außerdem Generalsekretär der International Federation of Liberal Youth. Das ist ein Zusammenschluss liberaler Jugendorganisationen. Und Sie haben das vergangene Jahr in Minsk gelebt und sind jetzt ausgereist, weil Ihr Visum nicht mehr verlängert worden ist nach der Wahl. Herzlich willkommen, Herr Gerst.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Gerst, Sie waren bis vor kurzem in Minsk vor Ort. Wie war denn da die Stimmung in der belarussischen Hauptstadt?
Also ich würde sagen, in der Woche vor der Wahl war die Stimmung schon relativ angespannt, weil man irgendwas erwartet hat. Zuvor war aber die Stimmung sehr, sehr positiv. Also diese ganze Oppositionsbewegung rund um Svetlana Tichanowskaja hat Leute auf die Straßen gebracht und auch wirklich etwas Hoffnungsvolles verbreitet. Also da wurden große Wahlkampfveranstaltungen gemacht, wo die traditionelle weiß-rote Flagge geschwungen wurde, wo Folklore getanzt wurde quasi. Es war eine sehr hoffnungsvolle Stimmung, quasi eine Aufbruchstimmung. Und ich würde sagen, auch eine politisierende Stimmung, was man aus Belarus ja wirklich nicht kennt. Ja, es ist eine sehr apolitische Gesellschaft normalerweise. Und es war was Politisches in der Luft. Die Leute, die Taxifahrer haben über Politik gesprochen, was man wirklich nicht kennt. Aber so, umso näher die Wahl kam, umso mehr war Anspannung zu spüren. Und ich glaube, das hat sich ja dann alles in der Wahlnacht entladen und in den Tagen danach.
Hätten Sie damit gerechnet, dass das Regime so brutal zurückschlägt, dass es die Proteste, die sich nach der mutmaßlichen Wahlfälschung, aber ich glaube, davon kann man ausgehen, die sich daran entzündet haben, dass die mit solcher Polizeigewalt bekämpft werden?
Ja, glaube ich, zuerst muss man sagen, dass es ja nicht mal mehr Wahlfälschung ist. Wahlfälschung hatte man ja schon erwartet, das kennt man aus der Vergangenheit. Aber hierbei handelt es sich ja um völlige Fantasiezahlen, so scheint es ja zu sein. Von daher ist es ja nicht mehr nur die normale Wahlfälschung, sondern darüber hinaus. Und die Gewalt, sicherlich war Gewalt zu erwarten. Wer die 2010er-Proteste verfolgt hat, der weiß, dass diese Gewaltmethoden und auch die KGB-Methoden durchaus etwas sind, das im Toolkit des Regimes ist. Aber dass es dermaßen jetzt so ausartet, wo Leute wirklich Gestapo-mäßig von der Straße runtergezogen werden. Das konnte keiner erwarten und das hat, glaube ich, auch diese Proteste weiter angetrieben. Obwohl jegliche Führungsfigur, wie schon altbekannt, immer aus dem Buch, aus dem Spielbuch, Playbook von Lukaschenka wurden die Führungsfiguren weggenommen. Trotzdem hat sich eben durch diese Gewalt diese Protestbewegung manifestiert und ich glaube, damit hat niemand gerechnet und es ist ja auch momentan kein Ende abzusehen. Das heißt, diese Gewaltexzesse, was sich auch in den Gefängnissen abgespielt hat, das konnte keiner vorhersehen, obwohl man natürlich vorher starke Repressionen aus dem Land kannte.
Herr Betz, jetzt sehen wir im Fernsehen die Bilder von den Demonstrationen. Wir sehen die hunderttausenden Demonstranten unter der Fahne, wie Sie schon gesagt haben, Herr Gerst, der rot-weißen Fahne der Opposition. Das ist aber ja nur eine Facette des Protestes. Die andere, die es auch gegeben hat, war sehr subtil, sehr kreativ, sehr erfrischend. Sie haben mir ein Video geschickt von jungen Menschen, die vor dem Hauptgebäude des Geheimdienstes KGB Badminton spielen. Ist das eine neue Protestform in Belarus, die sich da aufgemacht hat?
In gewisser Weise schon. Wenn man Belarus ein bisschen kennt, also nah dran ist, gerade an der Kulturszene und an der Hipster-Szene, die sich so in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, würde ich sagen, sind das eigentlich Dinge, die da schon auch in einem eher kleinen Kreis, also in einer Nische. Und von diesen Nischen gab es eigentlich auch immer viele in diesem doch sehr streng regulierten, kontrollierten Regime, wo es diese Mechanismen eigentlich schon gab. Also diese, was ich immer oder viele andere in Belarus Partisanenkultur beispielsweise nennen, also Arthur Klino, der Schriftsteller und Künstler, hat das auch mal in mehreren Essays versucht zu beleuchten, was das eigentlich bedeutet. Also dass man aus dem Hinterhalt versucht, mit Techniken der Kunst, der Kultur, den politischen Raum zu öffnen oder konterzukarieren oder zu ironisieren oder zu normalisieren, demaskieren beispielsweise. Und das ist gerade das, was ja jetzt sehr gut in diesen aktuellen Protesten sichtbar ist, dass man eben versucht, durch solche Aktionen wie das Badminton-Spielen, das ist ja nichts anderes als dieser ganzen Gewalt, der Brutalität, dem Terror dieses Regime quasi die Macht zu nehmen. Man hat ja auch relativ schnell nach dieser Gewalt, die Herr Gerst eben sehr gut beschrieben hat, wobei ich noch anknüpfen oder ergänzen möchte, dass dieser Zynismus dieses Regimes eigentlich ein fester Bestandteil dieses Regimes ist. Also in dieser Weise war das sicherlich nicht erwartbar, diese Gewalt. Aber man muss sich an die verschwundenen Oppositionellen von Belarus erinnern. Es gab auch schon seit 2011 sind immer wieder Leute von den Straßen weg verhaftet worden, also bei verschiedenen Protesten. Also das ist im Kern, ist das alles angelegt im Lukaschenko-Regime. Und diese Form, also diese Friedlichkeit, das ist das eigentlich, was die Belarussen auch, da werden sicherlich Konfliktforscher, Revolutionsforscher nach ihren Spaß haben, das alles zu analysieren. Aber was diese Proteste tatsächlich so einzigartig machen, wie clever man versucht, dem Regime da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Man sieht ja auch teilweise, das sind ja auch diese, nicht nur diese Kulturaktionen beispielsweise, sondern auch, dass die Leute tatsächlich sehr ordentlich oder sehr zivil oder überzivil oder übervorsichtig sind. Das heißt, man zieht seine Schuhe aus, wenn man auf die Bänke steigt. Man räumt den Müll tatsächlich weg, wenn man bei den Demonstrationen, man geht nicht über Rot. Das ist alles eingeübt worden über die Jahre, weil die Leute eben in so einem strengen öffentlichen Raum, der so streng kontrolliert ist, wissen, dass all diese Dinge gegen sie verwendet werden können.
Kann ich da vielleicht ganz kurz anknüpfen? Oder?
Bitte, Herr.
Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil diese friedfertige Kultur der Belarussen hat mich auch immer sehr, sehr extrem verwundert. Und ich glaube, jetzt ist es auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen bei den aktuellen Protestbewegungen, weil es gab durchaus Strömungen in der ganzen Protestbewegung, wie zum Beispiel den Telegram-Channel Nektar, die sehr stark auf Konfrontation irgendwann aus waren. Also ich würde sagen, da gab es dann so eine Gegenbewegung, dezentral organisiert von den Leuten heraus, die eben gesagt haben, wir wollen diese Konfrontation nicht, vielleicht aus strategischen Gründen, aber generell würde ich sagen aus kulturellen Gründen, dass man gesagt hat, man möchte lieber diese Frauenmärsche haben, die man dann gesehen hat, nachdem Telegram-Channel teilweise ja wirklich auf Konfrontation ausgelegt waren und dazu aufgerufen haben. Das fand ich super, super interessant. Vielleicht sollte man da auch darauf hinweisen, dass natürlich Gewalt ein nationales Trauma sozusagen ist in Belarus. Die haben 25-30% der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg verloren. Das heißt, Gewalt ist auch immer ein Narrativ, das man in Belarus sehr stark hört und das in der Vergangenheit natürlich auch jemand wie Lukaschenka mit seiner Stabilität und so weiter gespielt hat. Von daher glaube ich, ist gerade diese Gewaltfreiheit ein extrem, extrem interessantes und schöne Dimension dieser ganzen Protestbewegung.
Ja, sehr richtig. Das kann ich, also ich will das gar nicht weiter ausweiten, aber da könnte man sicherlich lange drüber reden. Das zieht sich auch durch die ganze belarussische Geschichte, diese Konfliktaversion, weil Belarus eben nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern weil dieser Kulturraum, also zwischen Ost und West, eigentlich immer so ein Aufmarschgebiet für verschiedene Herrscherarmeen waren oder Durchzugsland. Und die Bevölkerung hat extrem in den letzten 500, 600 Jahren eben unter diesen Kriegen gelitten und die Belarussen, diese Konfliktaversion, Gewaltaversion ist tatsächlich stark verinnerlicht kulturell.
Herr Betz, wenn wir Sie jetzt nur ein bisschen abgehackt hören, das liegt an der Internetverbindung. Sie haben gemeinsam extra ein Kabel angesteckt, das die Internetverbindung hält. Sie war während der Proteste nicht mehr vorhanden. Also das heißt, das Internet wurde in Belarus abgeschaltet. Warum und welche Rolle haben denn auch die Smartphones jetzt in diesen Protesten gespielt? Wir haben diese verwackelten Handybilder dann gesehen, schlussendlich auf Social Media, auf Twitter, auf Telegram etc. Wir können zuschauen, wie Sondereinheiten an der Buschinskaja-Metrostation einen Mann erschießen. Man kann da dabei sein. Inwiefern hat das die Proteste befeuert?
Also auch das passiert seit Jahren tatsächlich, dass natürlich das Regime versucht, Berichterstattung oder eben Live-Bilder von Protesten zu verhindern. Nur in diesem Maße, also das Internet, das ist noch nie in diesem Maße, also tatsächlich abgeschaltet worden und das gestört worden über mehrere Tage hinweg tatsächlich. Und das ist für Journalisten, möchte ich noch sagen, ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation. Es gab ja auch ganz wenige ausländische Korrespondenten in Minsk selbst, weil das Regime keine Akkreditierung vergeben hat oder fast keine Akkreditierung. Und dann greift man eben, muss man eben mit diesen Bildern, Videos, die eben über diese Telegram-Kanäle fliegen, zurechtkommen. Und auch ist auch schwierig, solche Informationen natürlich zu verifizieren. Aber es ist das Einzige, was wir haben. Und das hilft natürlich, wirklich zu verstehen, was da eigentlich vor Ort passiert ist. Wir hätten wahrscheinlich sogar noch gezieltere Videos gehabt, wenn das Internet nicht so lange gestört worden ist. Aber das hat natürlich extrem dazu beigetragen, dass auch für die Belarussen selbst, dass sie verfolgen konnten, was da eigentlich passiert ist vor Ort und das den Protest nochmal angestachelt hat. Also diese mobile Kommunikation, Internet, virtuelle Welt spielt eine wahnsinnig große Rolle gerade in diesen Protesten.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, über diese eingeübte Gesellschaft, die sich im öffentlichen Raum sehr korrekt verhält, die sehr, sehr streng kontrolliert wurde und wird und das auch weiß. Herr Gerst, wie kann man sich denn den Alltag in Belarus vorstellen, in Minsk? Wie weit hat da das Regime in das Leben der Menschen hineingereicht oder tut es immer noch?
Naja, ich meine, wenn man sagt, man lebt in Belarus, dann haben die Leute manchmal so naive Vorstellungen, das wäre irgendwie wie Nordkorea, dass es ein völlig totalitärer Staat ist. Ich würde sagen, man hat in Minsk vor allem relativ wenig Kontaktpunkte im alltäglichen Leben mit den politischen Implikationen dieses Regimes. Natürlich ist Minsk etwas eingefroren in der Zeit. Es erinnert viel natürlich an die Sowjetzeit. Ich sage immer, Lukaschenko ist so Vintage-Sowjet-Stil, der so weiter verkauft wird oder weiter praktiziert wird. Die ganzen Administrationen, also ich muss ja regelmäßig zu der Ausländermeldebehörde quasi und mich da weiter verlängern lassen. Und da werden also tatsächlich Sachen mit ausgeschnitten und mit Klebern in so ein Buch reingeklebt, also meine Visumsnummer und so weiter. Das erinnert natürlich schon alles an ein Sowjetregime, aber das ist natürlich wenig totalitär. In den ganzen eher Hipster-Zirkeln, in denen ich mich bewege, sind die Berührungspunkte mit dem Regime eher tatsächlich zynisch. Also, dass es da halt Aufkleber gibt mit dem Aftersack, also dem Polizeibus und so weiter, der dann ironisch als Modeaccessoire genommen wird. Das ist so die Kontaktpunkte mit der Politik. Aber wie gesagt, ansonsten reicht dieses Regime nicht in das Alltagsleben der Menschen hinein. Natürlich ist es schwer, ein Unternehmen oder sowas in Belarus zu starten. Das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das Einfachste oder das Naheliegendste, was man dort machen möchte. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht die politische Repression, die am Tage ist, wenn man sich halt nicht politisch engagiert. Und wie gesagt, Belarus ist eine generell eher apolitische Gesellschaft. Und deswegen hat mich es auch verwundert, dass vor der Wahl plötzlich dieser Wind so gedreht hat und plötzlich jedermann über Politik gesprochen hat. Das kannte ich aus den letzten Jahren gar nicht. Und das war eine starke Veränderung, die sich nach dieser Dynamik im Mai, Juni entwickelt hat. Aber wie gesagt, im Alltagsleben würde ich sagen, kommt man da um das Regime gut herum, wenn man sich eben nicht politisch engagiert. Ich bin aber politisch engagiert und da merke ich das natürlich durchaus. Unsere Aktivisten, die haben ein unglaublich schweres Leben, die können nicht mal zu Auslandskonferenzen reisen und so weiter und so fort.
Herr Betz, die Machtbastion von Lukaschenko ist außerhalb der Hauptstadt, außerhalb von Minsk, wie das oft der Fall ist, auf dem Land. Wie kann man sich das Leben der Belarussen in der Provinz vorstellen, in den kleineren Städten? Wir haben ein Wohlstand, der nicht einmal an die Hälfte des Russischen heranreicht. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben, was das heißt.
Nochmal anschließend an Herrn Gerst, das ist sicherlich alles richtig. Es ist kein, also man darf es nicht mit Nordkorea oder der alten Sowjetunion vergleichen. Aber es hat natürlich, das Regime hat seine totalitären Züge. Der politische Raum wird eigentlich relativ gut kontrolliert, gerade was in den Staatsbetrieben, die ja immer noch 75% ungefähr der Staatswirtschaft ausmachen, die ja gerade eine große Rolle auch bei den Protesten spielen, oder an den im ganzen Bildungssystem beispielsweise, gerade im wenn halt sogenannte Wahlen sind, dann werden eben als Studenten mehr oder weniger gezwungen, zu den Wahlen zu gehen und dafür Lukaschenko zu wählen, weil sie sonst Gefahr laufen, exmatrikuliert zu werden. Und eben so läuft es eben auch bei den Arbeitern beispielsweise der Staatsbetriebe. Die werden einfach dann mit Bussen zu den Wahlorten gefahren und da wird auch sichergestellt, dass sie dann für Lukaschenko wählen, was diesmal natürlich nicht funktioniert hat. Wirklich, aber so ist das über all die Jahre wirklich gelaufen und die Leute verlieren, laufen dann auch Gefahr, ihre Arbeit hat. Also so wird auch gedroht, dass die Leute ihre Arbeit verlieren. Und da gerade in der Region, das Regime der größte Arbeitgeber ist, ist da diese Sozialkontrolle oder politische Kontrolle noch viel, viel stärker. Und das ist eigentlich das, was diese Proteste unterscheidet von denen in all den Jahren bevor. Das hat eigentlich so ein bisschen 2017 angefangen, während des sogenannten Parasitengesetzes, als tatsächlich auch in der Region die Leute dann aufgestanden sind und sich begonnen haben, gegen das Regime zu wehren. Weil auch da ist besonders in der Region ist sichtbar, dass also die Korruption in der Administration, in der Machtelite. Die Leute kennen sich ja auch untereinander, korrupte Richter beispielsweise, das ganze Gesundheitssystem ist wirklich durch und durch ist korrupt. Das wird gerade in den Regionen sehr, sehr sichtbar, dieses Missmanagement. Das ist auch immer wieder von den Protestlern ab 2017 quasi gesagt worden. Und ich war viel in den Regionen unterwegs. Die Familie meiner Frau kommt aus der Region. Und da ist es gerade in den letzten Jahren tatsächlich sehr auch wirtschaftlich, merkt man einfach, dass es den Leuten nicht mehr so gut geht. Ja. Es gibt auch mittlerweile viele Arbeitslose, die von den Staatsbetrieben, was früher sakrosankt war, also die Staatsbetriebe haben keine Leute entlassen. Man hat sich einmal gefeiert mit der niedrigen offiziellen Arbeitslosenzahl. Die Leute wurden tatsächlich entlassen und das ist auch schwierig, wirklich neue Arbeit zu finden. Die Leute sind dann nach Polen oder Russland gegangen, um neue Arbeit zu finden. Gerade die jungen Leute und die Älteren, gerade auch die Rentner, merken natürlich, also ihre Enkel, ihre Kinder haben keine Perspektive mehr. Und das ist diese Sorge um die Familie, das ist auch was sehr tief verinnerlicht ist in der belarussischen Kultur.
Sie haben jetzt die Staatsbetriebe angesprochen. Da gibt es die großen Traktorenfabriken in Minsk. Es gibt den Reifenhersteller Belgina in Bobruisk. Es gibt die Kali-Minen von Belarus Kali. Das alles hört sich sehr nach Sowjetunion in ihrer Hochzeit an. Also der Arbeitsplatz, das Kollektiv als mein Zentrum, also als das Zentrum meines Lebens außerhalb der eigenen vier Wände. Kann man das so sagen? Was ist da, an was knüpft sich der Arbeitsplatz?
Nee, das klingt so ein bisschen vielleicht so, aber es ist tatsächlich im Alltagsleben, wenn jetzt nicht gerade Wahlen sind und so weiter, ist das nicht so. Als Kollektiv spielt das natürlich so, aber als normales Arbeitskollektiv spielt das sicherlich eine große Rolle. Also die Leute, so eine gewisse Kollegialität, man muss ja auch zusammenhalten, weil ja auch viele Staatsbetriebe einfach marode sind, muss gucken, dass man die Nennzahlen die Planzahlen des Regimes irgendwie erfüllt bekommt, was sehr, sehr schwierig ist natürlich, weil eigentlich viele Betriebe reformiert werden müssen und unrentabel sind. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Leute, die arbeiten, die verstehen das ja sehr gut, dass das so nicht weitergehen kann. Und sie verstehen auch, dass sie ihre Arbeit wahrscheinlich verlieren werden, wenn es zu Privatisierungen kommt oder Reformen dieser Staatsbetriebe. Also wie in der Sowjetunion darf man das sich tatsächlich nicht vorstellen. Das wird tatsächlich ein bisschen cleverer gehandhabt. Es ist auch nicht so, dass die Leute da zu Hause, also dass man in irgendwelchen Paraden teilnehmen muss, teilweise, also es gibt die großen Paraden da vielleicht, da wird man dann dahin gekarrt oder eher gezwungen dahin zu fahren, aber sonst, das ist ja auch ein Ding, was viele Leute, glaube ich, hier auch nicht verstehen oder verstanden haben mit Belarus oder viele auch, die einfach mal nach Minsk gefahren sind, weil man dieses Regime eigentlich nie offensichtlich war, also wenn man nicht wirklich politisch aktiv war, in der Opposition lange, dann hat man dieses Regime eigentlich nie zu sehen oder zu spüren bekommen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
26 Jahre ist Lukaschenko schon an der Macht. Er hat einigen Teilen der belarussischen Gesellschaft einen doch sehr bescheidenen Wohlstand gebracht. Was liegt denn, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Es gab ja diesen eine Art Gesellschaftsvertrag, ihr haltet die Klappe, salopp gesagt, und ich schaue, dass ihr was auf den Tisch stellen könnt und vielleicht auch mal eine Auslandsreise machen. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr?
Soll ich ja, Gerst, oder ich fange mal an einfach.
Also ja, ich kann dann auch ein bisschen ergänzen.
Genau, also das ist auch komplex, aber grundsätzlich die Regionen, wie ich eben gesagt habe, das ist ja das klassische, sind die klassischen Wähler von oder Unterstützer von Lukaschenko, dass da eben sehr viel Unmut, gerade wegen der wirtschaftlichen Lage ist, die einfach seit 2011 wirklich mittlerweile, ich würde sagen, in Teilen dann auch katastrophal geworden ist. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Ein wichtiger Grund ist die Corona-Krise. Das ist eigentlich fast, ich denke, einer der bedeutendsten Punkte, weil der Staatschef, also wenn Lukaschenko eben sehr zynisch mit seinen eigenen Leuten umgegangen ist, der hat ja so lustigerweise gesagt, was hier auch immer verbreitet worden ist. Also das Traktorfahren, Sauna gehen, Wodka trinken, gut gegen diesen Virus hilft. Also das Regime hat diese Krise ignoriert und die Leute haben sich selbst zusammengetan und haben sich mit Ministerien vernetzt, haben selbst für Hygieneregeln gesorgt und weil sie gemerkt haben, dass das Regime sehr menschenverachtend mit dieser Situation gegangen ist. Und aus dieser Selbstorganisation oder diesem Erfolg, dieser Solidarität, das ist natürlich auch was diese Protestbewegung befeuert hat, wovon sie jetzt gerade, wo sie jetzt tatsächlich gerade von lebt. Sie können gerne ergänzen, Herr Gerst.
Es war ja so, dass er, glaube ich, sogar die offizielle Fußballliga weitergespielt hat in Belarus.
Ja, das war
genau. Überall schon Geisterspiele, also im Rest der Welt Geisterspiele stattgefunden haben.
Ja, ich habe sehr viel mit dem Fußball zu tun, mit Fußballfans, weil ich so ein eigenes Projekt habe. Fankurve Ost nennt sich das. Wir arbeiten mit Fans aus Belarus. Das war wirklich der absolute Horror, kann man sagen. Ich meine, im Fußball selbst muss man wissen, dass nicht ganz so viele Fans wie in Deutschland, wo Millionen in die Stadien strömen, also da gehen eher wenige. Ich glaube, im Durchschnitt sind, gerade in der höchsten Liga sind es irgendwie 2000. Ja, also da kann man auch so Abstand halten, ohne dass man Gefahr läuft, angesteckt zu werden. Aber für die Spieler war es natürlich auch ein wahnsinniges Problem. Und das ist einfach, das hat diese Proteste, also das Corona, wenn Corona ein Gutes hat dieses Jahr, dann ist es vielleicht, dass es dieses Regime in Belarus tatsächlich derart unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, um das noch zu ergänzen, und dann kann Herr Gerst da einsteigen, ist, glaube ich, dass die alten Köpfe der Opposition bei dieser Bewegung jetzt gerade keine so große Rolle spielen. Also die alte Opposition, Parteiopposition gerade, da gibt es sehr viele Ressentiments untereinander, die galt lange als sehr zerstritten. Also man konnte sich da auf wirklich was einigen, auch gegen Lukaschenko nicht. Das hat sich eigentlich bis heute erhalten. Das hat auch bei den Leuten tatsächlich hat sich im Kopf verfestigt. Und ich glaube, wenn da einige von den Alten mitgemischt hätten, wäre diese Bewegung nicht so erfolgreich.
Ja, wenn ich da generell noch ein bisschen was zur ökonomischen Lage ergänzen kann. Also die wirtschaftliche Stagnation ist natürlich sicher ein Faktor, wobei natürlich Lukaschenko sehr stark auch darauf versucht hat zu reagieren und strukturelle Wandlungen angetrieben hat. Also die Ansiedlung des IT-Sektors oder die Stärkung des IT-Sektors in den letzten Jahren ist ein Beispiel, wo man versucht hat, so ein bisschen die belarussische Ökonomie oder Wirtschaft auf breitere Füße zu stellen. Und die sind momentan auch die ersten, die ihm so wirklich im Stich lassen. Nämlich nachdem er das Internet für ein, zwei Tage abgeschalten hat, sind schon die ersten Firmen umgesiedelt und haben ihre Belegschaft in die Ukraine gebracht, um von dort weiterzuarbeiten. Das heißt, das hat ihn so seinen wichtigsten neuen Wirtschaftszweig quasi auch mitgekostet, diese ganze Reaktion auf die Protestbewegung, indem er das Internet abgeschalten hat. Ich würde sagen, und ich stimme Herrn Petz vollkommen zu, Der Katalysator war letztendlich eben die Corona-Krise, weil es eben so das offensichtliche Missmanagement war, wo dann die Leute zivilgesellschaftlich bürgerliches Engagement gezeigt haben, um mit diesem Missmanagement umzugehen. Und wie gesagt, es gab ja keine offiziellen Informationen. Also es auf inoffiziellen Kanälen hieß es immer im Osten des Landes, in Witebsk und so weiter, da gibt es richtige Hotspots. Und das wusste die Bevölkerung auch, aber natürlich in den staatlichen Medien wurde darüber nichts berichtet. Und diese Art von Missmanagement und war dann schon zu augenscheinlich. Und die hat dann so diese Protestbewegung so angefeuert. Und dann kam die Verhaftung der wirklich respektablen oder der ernstzunehmenden, nicht respektablen, der ernstzunehmenden Oppositionskandidaten wie Viktor Babarika. Und die haben dann wieder vorgeführt, welche Art von Repression es denn in diesem System gibt. Und das hat dann alles zu dem geführt, wo wir heute sind. Aber ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hätte, ob wirtschaftliche Stagnation an sich zu diesem Regime-Change, den wir momentan vielleicht sehen können, geführt hätte. Ich glaube, die Corona-Krise hat tatsächlich so eine Katalysatorrolle eingenommen. Und vielleicht noch ganz ein letzter Punkt. Die Protestbewegung, die sich um Svetlana Tichanowskaja gebildet hat, hat plötzlich über Nacht die zerstrittene Opposition quasi vereint. Und das sollte man, glaube ich, nicht außen vor lassen, weil plötzlich gab es eben eine Kandidatin, die gegen das System Lukaschenka steht. Und da hat man natürlich plötzlich Auftrieb bekommen. Das war vorher nicht so da.
Ja, das würde ich hinterfragen natürlich, weil Opposition vereint hieße, dass auch die alte Opposition damit mitgehen würde. Aber das ist tatsächlich nicht wirklich der Fall. Also gerade die alten von der Nationalisten von der BNF, aber auch die alten, die Khatia-Leute um Sanikau und so weiter, die haben doch sehr stark immer gegen Babariko und gerade Tichanowskaja ja tatsächlich geschossen und tun das eigentlich auch weiterhin.
Wir sind jetzt sehr, sehr in der belarussischen Innensicht schon drinnen. Vielleicht noch ergänzend, in Minsk hat sich in den vergangenen Jahren eine sehr, sehr passable Internet- und Telekommunikationsindustrie entwickelt. Es gibt fantastische Softwareprogrammierer, die in Weißrussland und in Belarus sind. Wirtschaftlich aber hängt das Land am billigen Öl von Wladimir Putin. Es gibt auch diesen Unionsvertrag zwischen den beiden Ländern, zwischen Russland und Belarus, der sogar eine Vereinigung der beiden Länder irgendwann ermöglichen würde. Im Moment aber ist der große russische Bruder hörbar still. Warum ist Wladimir Putin da nicht engagierter, unter Anführungszeichen? Herr Gerst.
Ich denke, er wird natürlich momentan noch sehen, dass Lukaschenka wahrscheinlich schwer zu halten wird. Und deswegen wird er da nicht schnell und Loyalitätsbekundungen machen. Ich meine, seine Gratulation zu Lukaschenka war teils Gratulation, aber mehr eher ein Mandat, was jetzt zu tun ist. Eben die Ausbau der Integration und dem Folgen des Integrationsvertrages. Und von daher, in den jetzigen Entwicklungen sieht man eher, dass Lukaschenka wohl eher kein großer Partner sein könnte in der Zukunft. Ich denke, da schaut man sich eher, was gibt es an internen Rochaden innerhalb der Strukturen des Regimes und auf wen kann Putin hier zählen? Weil ich denke, innerhalb der Strukturen der Administration, der Ministerien gibt es genug Leute, die sehr pro-russisch ausgerichtet sind, die für eine Kooperation, eine weitere Integration mit Russland sehr interessant sein könnten. Lukaschenka war ja auch jemand, der als in Anführungszeichen starke Führungspersönlichkeit sich immer mal auch wieder mit Putin angelegt hat. Und das muss nicht unbedingt zu erwarten sein, falls es jetzt da eine interne Rochade gibt, was ja durchaus eine Möglichkeit sein könnte. Von daher glaube ich, dass Putin nicht jetzt so stark Partei ergreifen muss, weil es erstmal abzuwarten ist, wie sich die Sachen entwickeln.
Belarus grenzt an drei EU-Mitgliedstaaten. Der Leiter der EU-Delegation in Minsk, der Dieter Schäuble, hat am Todesort von Alexander Darikowski, das ist der Demonstrant, der erschossen worden ist, Blumen abgelegt. Die EU hat sehr schnell, sehr offen die Ereignisse in Minsk kritisiert und verurteilt. Was bedeutet das denn, Herr Gerst, für diesen doch politisch hochsensiblen, unter Anführungszeichen, Pufferraum zwischen Russland und der EU?
Wie das in der Zukunft aussehen wird, wird sich noch zeigen. Ich denke, momentan sind diese ganzen geopolitischen Spielchen oder diesen Überlegungen noch relativ irrelevant, weil im Gegensatz zu den Protesten von 2005 oder 2010 ist es relativ wenig zu den Themen, wo steht Belarus Richtung? Ist es eher pro Westen und pro EU ausgerichtet, wie es damals eben die Opposition auch angeboten hat, oder geht man mehr Richtung pro Russland? Wobei natürlich die Frage sein muss, geht es denn überhaupt noch mehr pro Russland? Von daher ist es, glaube ich, noch relativ früh da Einordnungen zu betreiben. Die EU hat natürlich verpasst, irgendwie Belarus eine Möglichkeit zu geben oder eine Aussicht zu geben, wo man denn Teil der Strukturen werden kann. Jetzt muss man halt diese ganzen Spielchen wieder machen, die man von früher, die man schon immer kennt. Man muss natürlich Sanktionen verhängen gegen die Übeltäter des Ganzen. Man muss versuchen, die politisch Gefangenen zu unterstützen und die Zivilgesellschaft natürlich zu unterstützen vor Ort. Aber um ganz ehrlich zu sein, es kommt halt jetzt so ein bisschen das wie so ein Bumerang zurück, dass man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht wirklich um Belarus gekümmert hat. Und wie gesagt, für die heutigen Proteste spielt das Thema EU eine eher untergeordnete bis wenig große Rolle. Von daher weiß ich nicht, wie relevant das für die ganze Dynamik dort sein könnte.
Belarus ist Teil der sogenannten östlichen Partnerschaft der EU. Die wurde immer wieder ein bisschen als eine Alibi-Aktion kritisiert. Man hat auch keine EU-Flaggen gesehen bei den Protesten. Hat Sie das überrascht?
Das hat mich, wie gesagt, ich glaube, da muss man die Oppositionsbewegung so ein bisschen verstehen. Und ich glaube, Herr Petz hat das auch schon richtig angemerkt. Die alte Opposition ist sehr kritisch gegenüber dem, was man jetzt gesehen hat. Also Babaryka, Tsikhanouskaja, Tsepkalo, die jetzt über Nacht quasi die Opposition für sich vereint haben. Und die, ich meine, da ist natürlich eine gewisse Frustration mit dabei, denn die große Oppositions- und Protestbewegungen, die wir jetzt sehen, sind völlig losgelöst von den alten Strukturen, die man versucht hat, über Jahre und Jahrzehnte zu bauen. Und das ist natürlich sozusagen auch etwas, was die alte Opposition so etwas wurmen wird, die natürlich versucht hat, sowas wie eine proeuropäische Ausrichtung heranzubringen oder in den gesellschaftlichen Diskurs zu werfen. Das fehlt momentan bei den Bewegungen. Es ist eine reine Anti-Lukaschenka-Bewegung. Dafür steht auch die Kandidatur von Svetlana Tichanowskaja. Das ist ja keine politische Kandidatur mit einem politischen Programm, sondern es ist eine reine Protestkandidatur, nachdem ihr Mann und die anderen zwei anzunehmenden Kandidaten festgenommen und ins Gefängnis geworfen wurden. Das ist eine reine Protestbewegung gegen Lukaschenka und das heißt, man kann relativ wenig dazu sagen, wie sich das jetzt manifestieren wird. Dafür ist es alles viel zu heterogen. Da gibt es Arbeiterklasse, da gibt es das pro-westliche Bildungsbürgertum, da gibt es die Studenten, also wirklich ganz, ganz heterogene Gruppe. Und wie sich das dann alles in der Zukunft manifestieren wird, ist noch vollkommen offen. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass einer der großen Verlierer die Strukturen der alten Opposition sind, die über Jahre oder Jahrzehnte versucht haben, parteipolitisch etwas zu machen.
Die EU hat also keine wirklichen Angebote gemacht. Die europäische Öffentlichkeit hat auch sehr, sehr lange weggeschaut, Belarus als Kuriosum behandelt. Im Moment interessieren sich sehr, sehr viele Leute für Belarus. Herr Petz, was sind denn Ihre Tipps, Ihre drei Tipps für Einsteiger?
Also ich glaube nicht, wenn ich das kurz, also als jemand, der irgendwie sich seit 25 Jahren mit dem Land beschäftigt und der auch immer versucht hat, im deutschsprachigen Raum für Aufmerksamkeit zu sorgen, was Belarus anbelangt, mit Konzerten, Lesungen, auch mit Artikeln in Medien und so weiter. Ich glaube, dass natürlich jetzt gerade gezwungenermaßen sozusagen mehr Interesse da ist für Belarus. Aber hier in Deutschland beispielsweise gibt es kaum Solidarität aus der Zivilgesellschaft. Ja, das ist tatsächlich, das bewegt sich im Promillebereich, würde ich sagen. Die Diaspora, das ist ja auch, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Die belarussische Diaspora zeigt sich, also die Belarussen selbst im Land zeigen sich nicht nur jetzt gerade das erste Mal wirklich, sondern tatsächlich auch die Diaspora im Ausland. Sie ist sehr aktiv geworden, gerade auch hier in Deutschland. In Warschau, Vilnius war sie immer schon aktiver, aber das ist tatsächlich einer der Dinge, die auch jetzt auch in diesem Folge dieses Protests passiert sind. Ich glaube nicht, dass die Leute sich, ich habe so das Gefühl, dass die EU ist sehr mit sich selbst beschäftigt, auch Deutschland ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Es gibt seit Jahren so ein bisschen so auch eine Selbstbezogenheit, die sich immer mehr entwickelt. Also ich bin da sehr skeptisch, ob das wirklich nachhaltig tatsächlich sein wird. Aber wer sich wirklich interessieren sollte und wer so gerade so ein bisschen tatsächlich sagt, oh, das ist aber wirklich was wir gar nicht wissen. Wir wissen ja wirklich wenig über diesen Kulturraum, also nicht nur über Belarus. Wir lernen nichts darüber in der Schule, wie komplex dieser Kulturraum eigentlich ist und dass er eben nicht nur Sowjetunion war, sondern eine viel längere, interessante, kulturelle, sehr komplexe Geschichte hat. Dem empfehle ich einfach hinzufahren und wenn es wieder möglich ist. Und man wird sehen, also mich hat das tatsächlich einfach, aber sicher, weil ich mich auch für Geschichte und Kultur interessiere, hat das eigentlich nie mehr wirklich losgelassen. Und Ein anderes Ding ist einfach die Menschen vor Ort. Also, weil die Menschen, die haben in all den Jahrhunderten so viele Kriege, Katastrophen erlebt und sie sind trotzdem immer sehr offen, sehr gastfreundlich zu Gästen aus dem Ausland und das ist und sehr herzlich vor allem. Das ist das, was ja, was mich über all die Jahre immer wieder ja begeistert hat, würde ich sagen.
Gibt es eine Reiselektüre, die Sie für so ein Vorhaben empfehlen würden?
Ja, also es gibt tatsächlich sehr wenig auf Deutsch. Also Artikel gibt es mittlerweile einiges, also einfach googeln, würde ich sagen. So aber an Büchern sehr zu empfehlen ist von Arthur Klinau, den wir ja jetzt auch mehrmals erwähnt haben, ist Minsk, Sonnenstadt der Träume bei Surkamp erschienen. Eine Mischung aus autobiografischer und konzeptioneller also Essay, der versucht so ein bisschen auch die Identität und die Kulturgeschichte des Landes zu hinterblicken. Dann sehr wichtig, glaube ich, ist von Valentin Akudovic, einer der freifliegendsten Philosophen und ein guter Freund von mir aus Belarus, der das Buch geschrieben hat, der Abwesenheitscode, der versucht auch, geht auch in diese Richtung, also Identität, Kultur, Geschichte zu erklären, glaube ich auch bei Surkamp.
Das würde ich auch vollkommen unterschreiben. Also eines der Bücher, die man, glaube ich, auch jetzt, wenn man die Diskussion um die Fahnen, Flaggen und die Sprachen verstehen möchte, einer, glaube ich, der Essays, die ich am meisten empfehlen würde. Also
genau, und es gibt aber tatsächlich mittlerweile in den letzten Jahren, was mich sehr freut, viele meiner Freunde sind ja Schriftsteller in Belarus und es sind viele tatsächlich Romane, also nicht viele jetzt im Überfluss, aber es ist tatsächlich einiges an Literatur übersetzt worden, von Thomas Weiler vor allem in Deutschland, der sich da sehr stark macht, beispielsweise von Algierd Bacharewitsch, Julia Timofejeva, eine Dichterin aus Belarus und von Viktor Martinovich vor allem beim Verlag, ich glaube Folan und Quist. Also da gibt es mittlerweile noch mehr als noch vor 10 Jahren.
Über Arthur Klinau haben wir in der Vorbereitung gesprochen. Er hat einen sehr berührenden Text veröffentlicht darüber, wie er seine Tochter sucht, die in einem Gefängnis verschwunden ist als Wahlbeobachterin, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem unsere große Reportage auch ans Herz legen über Belarus im aktuellen Falter von Simone Brunner. Das war das Falter Radio. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Betz, und bei Ihnen, Herr Gerst. Ein Hinweis sei mir noch erlaubt. Man kann sehr einfach ein Falter-Abo abschließen unter abo.falter.at. Ursula Windauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.